Einfach Marvel Community. Sammeln. Der Community Podcast.
Ich bin hier, ich bin hier, ich bin wieder hier. Um Hallo zu sagen und herzlich willkommen zu Einfach Marvel Community Sammeln. Keine Angst, ich werde nicht anfangen zu rappen, aber angefixt ein wenig durch das Intro der Spider-Man-Serie musste das jetzt irgendwie mal sein. Ja, ich habe es geschafft, die erste Staffel, der freundliche Spider-Man aus seiner Nachbarschaft, ein längerer Titel kann es auch kaum sein, zu beenden, alles Mögliche dazu aufzuschreiben, was mir dazu eingefallen ist und werde heute hier vor dem Mikrofon versuchen, es für euch irgendwie ja so umzusetzen, dass ihr Spaß daran habt, es zu gucken oder euch den Spaß zu machen, dass ihr es guckt. Oder die schönen Erinnerungen wieder aufleben zu lassen, die ihr damit vielleicht schon hattet. Aber vorher gucken wir ein bisschen ins Feedback. Ich hatte ja noch zwischendurch eine Folge rausgehauen, wo ich euch gebeten hatte, ein paar Top 5 rüberzuschieben. Es sind insgesamt 3 Top 5 geworden, plus ein Kommentar, wo ich mir dachte, diesen einen Punkt für Fantastic Four können wir noch mitnehmen. Er hat sich jetzt nicht ausgewirkt, aber immerhin. Tja, wir hatten 5 Serienstaffeln und 3 Filme für 2025. Und bis auf Eyes of Wakanda haben auch alle irgendwie wenigstens einen Punkt bekommen. Ich habe da halt immer so ein System, wo ich ein paar Punkte auf die Rankings ballere, um da ein Gesamtranking rauszukriegen. Ja, niemand hat für Eyes of Wakanda gestimmt. Entweder hat es niemandem gefallen und oder es hat noch niemand geguckt. Ich habe es ja auch noch nicht gesehen. Erst wenn es dann an der Reihe ist. Auf dem vorletzten Platz finden wir dann mit 2 Punkten Ironheart, ja, ich weiß immer nicht, wie man es richtig ausspricht. Sind ja alles Sachen, die wir eigentlich noch vor uns haben. Ich will ja jetzt noch gar nicht so viel zu sagen, aber für mich wäre es auf jeden Fall auch kein Favorit gewesen. Obwohl ja doch, von meiner Erwartungshaltung muss ich schon sagen, es ist für mich auf jeden Fall, glaube ich, die Enttäuschung des Jahres. Mit 3 Punkten haben wir dann auf dem nächsten Platz der freundliche Spider-Man aus der Nachbarschaft und Marvel Zombies, beide auf einem Platz. Mit 5 Punkten sind wir dann, glaube ich, auf Platz 5. Da haben wir dann Captain America 4, Brave New World. Captain America ist Platz 4, nicht Platz 5. Auf Platz 3 mit 8 Punkten Fantastic Four First Steps. Auf Platz 2 mit 10 Punkten Thunderbolts. Und irgendwie so ein eindeutiges Ding, bis auf eine Person, die keine Serien gesehen hat. Jeder von euch dreien hat Daredevil Born Again auf den ersten Platz genommen, 18 Punkte. Ich glaube, ich kann noch gar nicht so für mich zusammenfassen, wo ich was ranken würde. Spider-Man ist jetzt ja nun mal neu für mich. Das hat gar nicht so schlecht abgeschnitten. Hätte ich auf jeden Fall höher gewotet. Daredevil hat mir auch sehr gut gefallen. Da habe ich eine eigene Geschichte zu. Hat mir jetzt aber nicht so gut gefallen wie Thunderbolts zum Beispiel. Ich glaube, bei mir wäre es ein bisschen anders gewesen, so in den Top 3. Aber ich glaube, die 3 Sachen würden sich da so in etwa wiederfinden. Und die Plätze darunter sind dann schon ein bisschen vernachlässigbar. Vielen Dank für eure Rankings. Auf jeden Fall an Jazzman, an Anna und an Miloma08 und für den kleinen Beitrag von Natascha Romanoff-Fan. Hatte schon überlegt, ob das vielleicht meine Tochter ist, würde vom Namen her passen, aber nein, die hat Fantastic Four noch nicht gesehen. Weiß auch nicht, ob sie Bock drauf hat. Im Discord hatte die Bisserwässerin dann noch einmal kundgetan, dass sie gemerkt hat durch die Folge, dass What If an ihr spurlos vorbeigegangen ist. Ja, kann ich verstehen. Also ich glaube auch nicht, dass das Konzept von sich aus schon irgendwie eine richtig gute Sache ist, die einfach jedem gefallen kann. Ja, von ihr gab es auf jeden Fall dann eine 4. Von mir die 3 Minus. Ich glaube, da sind wir bei einer 4 Plus. Und mehr Zensuren habe ich auch noch gar nicht für What If Staffel 3. Also ihr dürft auch gerne ganz normale Zensuren raushauen. Auch gerne da so auf Spotify. Wir hatten bis jetzt ja Agatha All Along, What If Staffel 3. Heute kommt Spider-Man dazu, die erste Staffel. Also Schulnoten. Eine 1 für sehr gut, eine 2 für gut. Ich habe vergessen, was die 3 ist. Die 4 ist auf jeden Fall ausreichend, also die 3 ist irgendwo zwischen ausreichend und gut. Eine 5 ist mangelhaft und eine 6 ist halt eine 6. Ja, man sollte immer spontan irgendetwas vortragen, was man nicht vorbereitet hat. So, das war's dann vom Feedback. Hausmeistereitechnisch, ich habe neulich eine Nachricht bekommen, eigentlich von einem Verwandten. Der meinte, hey, ich bin jetzt auf dieser gewechselt, könntest du den Podcast mal auf dieser raufziehen? Also habe ich meinen Podcast jetzt auf dieser angemeldet, habe dann auch gleich das EMC-Sammeln hier genommen und habe das auch mal auf dieser raufgepackt. Ich habe aber keine Ahnung, wie ich, weil ich da auch nicht angemeldet bin, da irgendwie Support machen kann. Also ich werde auch keine Nachrichten lesen können. Ich weiß ja nicht mal, ob es eine Kommentarfunktion bei dieser gibt. Aber wenn es eine gibt, Leute, es tut mir leid, ich werde dort eure Sachen erstmal nicht beantworten können. Ich muss mich da noch einarbeiten. Und alles, was ich da bis jetzt gelesen habe, war leider nicht meine Muttersprache. Und dann tue ich mich immer sehr schwer. Ja, und ich denke, dann können wir jetzt mal zum Titelthema schweifen. Ich weiß ja nicht, was für Leute auf der IMDb immer so supporten, aber es steht dort tatsächlich noch der Originaltitel Your Friendly Neighborhood Spider-Man und nicht der deutsche. Ich gucke sonst immer ganz viel bei der IMDb, wie nochmal der deutsche Titel war. Da musste ich jetzt bei Disney nachgucken. Der freundliche Spider-Man aus der Nachbarschaft. Ja, die Serie startete am 29. Januar 2025. Hatte 10 Folgen und ist dann so in einem Takt rausgekommen. 2 Folgen, eine Woche später 3 Folgen, die Woche danach nochmal 3 Folgen und dann nochmal 2 Folgen. Ich habe jetzt auch so kein Muster erkannt, dass das irgendwie so einzelne Blöcke waren. Ich finde, für mich war es einfach eine durchgehende Story. Deswegen wird es auch schwer, das jetzt irgendwie in Stücke zu packen. Ja, mal gucken, wenn ich mir die Zeit nehme, dass ich vielleicht zu dem, was bisher passiert ist, was sage oder ob ich das alles erst am Schluss tue. Vielleicht ergibt sich das immer schon bei dem, was ich gerade eh vorstelle. Mal sehen. So, dann gucken wir doch mal, was ich da an der Produktion so gefunden habe. Da fällt mir jetzt gerade auf, ich habe gar nicht mehr irgendwie Wikipedia durchgestöbert, ob ich noch irgendwas zu der Produktion direkt finde, irgendwelche kleinen Produktionsdetails. Ich habe erstmal bei den Schauspielern geguckt, die den Figuren die Stimmen verleihen. Da habe ich einen Eugene Bird entdeckt. Ich habe jetzt auch nichts entdeckt, wo der mitgemacht hat, aber das Gesicht kommt mir ungeheuer bekannt vor. Den habe ich garantiert schon mal irgendwo gesehen. Und Coleman Domingo kennt man vielleicht auch. Der hat den Norman Osborn jetzt zum Beispiel gesprochen. Eugene Bird übrigens den, wie heißt der, Lonnie Lincoln? Den habe ich mir natürlich jetzt nicht notiert, aber ich glaube, so hieß der, Lonnie Lincoln. Ja, das sind so zwei Schauspieler, die mir was sagen. Die anderen Gesichter da, die haben mir alle nichts gesagt. Dann haben wir auf dem Regiestuhl hauptsächlich den Melkor Zweier. Keine Ahnung, ob der richtig ausgesprochen ist. Der hat auf jeden Fall bei jeder Folge Regie geführt. Bei dem habe ich zum Beispiel gefunden, dass der Szenograf bei Drachenzähm leicht gemacht war in dem Animationsfilm. Also bei vielen Leuten habe ich da eine Menge Interessantes gesehen. Dann haben wir noch in der Regie Lisa Singer. Die war bei 5 Folgen zusätzlich dabei. Die hat zum Beispiel auch bei Disenchantment mitgewirkt. Stu Livingston, der hat bei 4 Folgen noch Regie dazu gemacht. Der war auch bei Haus der Eulen dabei. Wieso sage ich auch? Den anderen habe ich noch gar nicht erwähnt. Weil wir haben ja noch die Autoren, wie zum Beispiel Jeff Tremell, der hat Haus der Eulen auf jeden Fall mitgewirkt. Eine animierte Disney-Serie, ich habe die gar nicht zu Ende geguckt, aber das, was ich mit meiner Tochter zu dem Zeitpunkt gesehen hatte, also mindestens die erste Staffel, die war schon echt cool. Also Willkommen im Haus der Eulen hieß das, glaube ich, auf Deutsch. Dann gab es noch Charlie Neuner, auch Autor oder Autorin bei 5 Folgen. Und dann noch für eine Folge Autor Raven Cohn. Könnte auch eine Frau sein. Das ist immer gar nicht so leicht zu sehen. Da waren keine Bilder bei. Ja, und so lösen sich die Leute immer so ein bisschen im Autoren- und Regie-Team ab, bis auf der Melkor Zweier. Ja, und bei all dem Hin und Her des Autorenteams und der Regie, mir ist aber nicht sonderlich aufgefallen, dass eine Folge besonders hervorsticht oder besonders abfällt, wo dann spezielle Leute immer Regie geführt haben. Für mich war das alles ein durchgehendes Ding. Ich bin aber auch kein Profi, sowas zu erkennen. Vielleicht gibt es Unterschiede in der Arbeit von den Autoren und Regieleuten und wer weiß, wer da noch alles mit bei ist. Ja, für mich ein rundes Ding. Daumen hoch für alle von euch. Ich weiß gar nicht, wie sehr ich mit Folgentiteln gearbeitet habe. Ich habe auf jeden Fall im Nachhinein gemerkt, ich war da nicht sehr gut drin, glaube ich. Mindestens bei Agatha habe ich es bestimmt ausgelassen. Ich hoffe, dass ich bei What If dran gedacht habe. Ich weiß ja nicht, wie wichtig euch das ist, so ein Folgentitel. So, Folge 1, Staffel 1, Amazing Fantasy, im Deutschen eine unglaubliche Fantasie. Und da versuche ich mal hier zusammenzufassen, wie sich die Origin von diesem Peter Parker denn so auswirkt. Erstmal sehen wir einen typischen, tollpatschigen Peter Parker, der auf dem Weg zu seiner neuen Highschool ist. Ja, auf dem Weg dahin geht ihm schon eine ganze Menge schief. Am Ende nimmt ihn doch Tante May mit. Tante May scheint übrigens auch wieder die sexy Tante May zu sein, die wir aus, also von Tom Holland her kennen. Nebenbei, im Deutschen hat er tatsächlich die Synchronstimme von Tom Holland, was ich sehr schön finde. Das macht die Sache so greifbar, weil wir hier und da tatsächlich merken, es ist eigentlich genau dieser Peter Parker, aber nicht so richtig in dieser Welt, die wir im Kino gesehen haben. Ja, noch bevor Peter in die Schule überhaupt reinkommt ins Gebäude, tut sich auf einmal ein Portal auf. Ein Dr. Strange kommt durch und irgendein Venom-artiges Viech, also irgend so ein Symbiontentyp. Die beiden kämpfen miteinander. Peter versucht so ein bisschen, also er hat schon so das Heldengehen schon, versucht hier und da irgendwie zu helfen, abzulenken, damit niemand anderes weiter verletzt wird, während Dr. Strange versucht, das Viech da zu zähmen. Nebenbei sieht man, wie aus diesem Portal sich eine komische blau-schwarze Spinne abseilt. Ja, durch die Ablenkung von Peter schafft es Dr. Strange, das Viech einzufangen, verschwindet wieder. Die Spinne lässt er jedoch zurück, hat natürlich keiner gemerkt, dass die sich da aus dem Portal abseilt. Und die landet in Peters Nacken, beißt ihn, als sich seine zukünftige neue beste Freundin ihm vorstellt. Und dann bricht er erstmal zusammen. Einen Monat später hat Spidey seinen typischen abgedrehten Alltag irgendwo zwischen Superheld und Schüler, wo er immer wieder zu spät kommt, also alles, was er nicht vernachlässigt, ist, die Verbrecher zu bekämpfen. Rettet er zum Beispiel irgend so einen Harry, der da vor sich hingelaufen ist. Und natürlich für jemanden, der so ein bisschen Spidey-Geschichte kennt, es muss sich um Harry Osborn handeln, wird hier aber noch nicht erwähnt. Dann finden wir raus, dass er in eine gewisse Pearl verliebt ist. Ja, sie war früher seine Babysitterin. Ich weiß nicht, bei Spider-Man Homecoming war doch die Traumfrau Liz, denke ich. Ich weiß nicht, ob Pearl diese Stelle erstmal einnimmt. Auf jeden Fall merken wir hier schon mal andere Charaktere. Wir haben auch nicht seinen besten Kumpel Ned dabei, Ned Leeds. Den kennt er hier nicht und auch MJ, also Michelle Jones, ist nicht dabei. Wir haben ja diese Nico. Ja, und so wird sich in der ersten Folge erstmal Zeit genommen, ein bisschen die Origin von Spider-Man zu zeigen, spult dann aber schnell vor, um seinen normalen Alltag zu zeigen, bevor die richtige Handlung dann losgeht. Und die beginnt am Ende der ersten Folge. Er kommt nach Hause und ein gewisser Norman Osborn ist bei Tante May im Wohnzimmer und wartet auf Peter. Ja, das ist so ein Dreh- und Angelpunkt. Wir werden immer wieder darauf hingewiesen, dass es Sachen gibt, die wir aus dem MCU kennen. Jetzt gerade ist ganz aktuell, dass dieses Sokovia-Abkommen abgeschlossen wurde. Und anstatt, dass halt Tony Stark bei Peter im Zimmer sitzt, ist es diesmal Norman Osborn. Tony Stark kennt Peter überhaupt gar nicht, denke ich zumindest. Und wir erleben hier eine andere Peter Parker-Spider-Man-Geschichte, obwohl sie, ja, es wäre sie einfach eine andere What-If-Geschichte zu dem, was wir kennen. Und ich muss sagen, da fand ich schon interessant, da hat die Serie mich erstmal gehabt. Episode 2, The Parker Luck. Zu Deutsch, das Parker Glück. Würde ich auch sagen, wieder eine 1:1 Übersetzung. Ja, in der zweiten Folge geht es darum, Peter hat von Norman Osborn ein Praktikum bei Oscorp angeboten bekommen und Peter ist jetzt hin und her gerissen, er mit seinen Schulfreunden abzuhängen oder mit den Leuten, die da das Praktikum machen. Nebenbei, es sind ein paar bekannte Leute da oben, wovon ich aber wirklich nur ganz wenig kenne. Also Dr. Connors ist mir halt aufgefallen, der fehlt halt einen Arm. Das ist jetzt eine Frau, aber es wird ja Lizard sein, nur halt diesmal gegenderswappt. Dann ist mir Amadeus Cho, oder Choi? Cho heißt er, glaube ich, aufgefallen. Wirklich kennen tue ich ihn nicht, aber ich habe den Namen schon häufiger gehört. Ich glaube, dass der nachher auch eine Art Hulk ist. Und ansonsten ist der Typ wohl ein Genie. Also nicht sehr viel anders als Bruce Banner, nur halt als Jugendlicher. Ja, meine Notizen gehen hier gar nicht so weit. Irgendwo ist Spider-Man auf jeden Fall auch mal zwischendurch im Einsatz. Und als er dann wiederkommt, wird er auf jeden Fall gleich zu Norman Osborn gerufen. Pete war halt wieder verschwunden, wie es sich immer so gehört. Und er hat jetzt Angst, dass Norman Osborn ihn rausschmeißt aus dem Praktikum. Aber er wird damit konfrontiert, dass Norman weiß, dass Peter Parker Spider-Man ist. Das ist dann der Cliffhanger der zweiten Folge. Episode 3, Secret Identity Crisis, die geheime Identitätskrise. Ich hatte es jetzt die Geheimidentitätskrise genannt, aber egal. Nichts ist wichtiger, als dass der Titel so übersetzt wird. Ja, Osborn bietet Peter jetzt Hilfe an, ihn als Superheld zu unterstützen quasi. Spider-Man muss dann auch erstmal los und irgendwelche krass ausgerüsteten Kriminellen aufzuhalten. Osborn hilft ihm über Funk, gibt ihm Tipps und so weiter. Und so schafft es Spider-Man, diese Kriminellen auch erstmal auszuschalten, beziehungsweise sie festnehmen zu lassen. Jetzt habe ich hier erst Lonnie erwähnt. Ich denke, Lonnie kommt schon in der zweiten Folge vor. Peter ist ja verknallt in Pearl, aber Pearl hat einen Freund, und zwar heißt der Lonnie Lincoln, ist irgendwie Riesen-Football-Star, und Peter ist erstmal mega eifersüchtig. Als er ihn dann aber kennenlernt, merkt er, ey, cool, der ist ja auch gar nicht so dumm, der ist auch so ein kleines Genie, sagen wir es einfach mal so. Und die verstehen sich richtig gut. Jetzt haben wir hier von Lonnie aber so einen kleinen Handlungsnebenstrang, wo gezeigt wird, dass sein kleiner Bruder irgendwie von der Polizei nach Hause gebracht wurde. Er hat sich halt mit Gangs rumgetrieben in der Gegend. Jetzt versucht Lonnie halt seinen kleinen Bruder aus dieser Gang rauszuholen, und das endet damit, dass Lonnie statt seinem Bruder dieser Gang beitritt, und dann hat auch Lonnie einen Konflikt, wo er hin und her gerissen ist. Am Ende der Folge guckt sich Norman Osborn nochmal die Ausrüstung an, die diese Verbrecher hatten, und er entdeckt darauf eine 8 oder ein B, ich kann es nicht genau sagen, aber wir hatten schon gesehen, als diese Kriminellen sich ihre Ausrüstung abgeholt haben, war das so eine Art Wandercontainer, der dann einfach abgehauen ist, nachdem oder dass die Leute da ihre Ausrüstung abholen können. Der ist mit so komischen Tentakelarmen weggelaufen, dass ich gleich so dachte, das sieht aus wie Dr. Octopus. Und dann wird es wohl eine 8 sein und für einen Oktopoden stehen. Das war halt so das Schöne, dass man am Ende jeder Folge auch mal so ein bisschen mitraten will. Ah, das ist doch bestimmt der und das ist der. Das Blöde ist, ich kenne ja auch nicht so viele. Ich denke mal, bei vielen Leuten wird Lonnie Lincoln, hey, den kenne ich, ich weiß, wer das ist. Wahrscheinlich auch bei Pearl und bei Nico. Bei Nico hat es bei mir ein bisschen gedauert, aber wirklich kennen tue ich die halt auch nicht. Folge 4, Hitting the Big Time. Das große Los. Keine Ahnung, ob das eine gute Übersetzung ist. Wow, bei Folge 4 habe ich mir richtig wenig Notizen gemacht. Spidey probiert 1000 Kostüme an. Ja, da gibt es so die ein oder andere Sache, und es zeigt sich immer wieder, dass Cape nicht unbedingt das Beste ist. Batman ist der Einzige, der das, glaube ich, hinkriegt, und Superman vielleicht. Ja, Lonnie macht Bekanntschaft mit der gegnerischen Gang, und am Ende, als Peter wieder mal ein bisschen den Tag gerettet hat und zurückkommt und ganz stolz Herr Osborn davon erzählen will, was er alles geschafft hat, sitzt da auf einmal Harry und sieht, dass Spider-Man sich die Mütze abzieht und dass, ja, da ein Peter Parker drunter steckt. Dumm gelaufen. Die beiden sind sich ja schon begegnet, als in der ersten Folge Spider-Man Harry gerettet hatte. Die Notiz, die mir hier total wichtig war, ist total überflüssig, habe ich dann später gemerkt. Das Oberhaupt der anderen Gang hat Bicolor-Augen. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Das heißt, glaube ich, nicht Bicolor. Das nennt sich anders, ne? Ja, hallo, hier nochmal der Volker aus dem Schnitt. Also Google spuckt mir hier Heterochromie aus. Der Begriff wird bestimmt stimmen, denn es gibt ganz viele Einträge darunter. Aber das war nicht der Begriff, von dem ich dachte, dass ich ihn kenne. Ja. Nur mal so als Nebenbei-Info. Wie im Vorspann, ja, da wird halt immer wieder gezeigt, dass da diese komischen Augen sind. Der Typ, der die Hightech-Ausrüstung handelt, der wird nämlich zwischendurch auch noch mal irgendwie am Ende gezeigt, trägt eine Sonnenbrille. Da-dan! Das hat sich sofort gegeben. Ich habe dann ja immer wieder auch den Rückblick auf die Vorfolgen mir angeschaut, und gleich am Anfang der 5. Folge zeigt man noch mal diesen Typen mit der Sonnenbrille, und das ist eindeutig Otto Octavio. Also dieses runde Gesicht, diese typische Frisur, und der trägt halt eine Sonnenbrille. Das ist nicht der Bicolor-Typ-Augen-Typ. Folge 5, The Unicorn Unleashed. Würde mich echt interessieren, ob das eine bekannte Schurkin aus dem Spider-Man-Universum ist. Das ungezügelte Einhorn. Da geht es auf jeden Fall um so eine kleine Verbrechergang. Eine Frau schafft es zu entkommen. Die hat irgendwie auch Geld dabei. Ich glaube, das war sogar noch ein Bankraub, das Geld aus dem Bankraub. Mit dem entkommt sie. Die anderen werden festgenommen. Und sie kauft dann bei Otto Octavio so einen komischen Helm. Und deswegen wird sie auch Einhorn genannt, weil sie mit dem so eine Menge aus der Stirn machen kann. Bei Oscorp sieht es so aus, jetzt wo Harry weiß, wer Spider-Man ist, hat der Vater Norman sich so gedacht, hey, wie wär's, wenn Harry der Mann im Stuhl wird? Also Harry nimmt jetzt den Platz von Ned ein in der Serie und wird der Mann im Stuhl und hilft Peter dann quasi vom Computer aus Gegner zu bezwingen. Gibt da einen tatsächlich ziemlich langen Kampf gegen diese Frau mit dem Einhornhelm. Der läuft auch nicht so gut. Und tatsächlich ist diese Frau dann mega am Abdrehen und einer ihrer Gefährten, die sie aus dem Gefängnis befreien wollte, stoppt sie dann. Macht aber auch zu Peter dann klar, du, ich habe das nicht gestoppt, weil wir beide jetzt Bros sind, sondern einfach nur, weil mir das zu viel ist. Wenn ich dich das nächste Mal sehe, versohle ich dir trotzdem den Hintern, Junge. Nebenbei zeigt man auch wieder Lonnie, der muss immer wieder die Schule für seine Gang zurückstellen, hat auch gar keinen Bock bei der Gang mitzumachen. Es kommt dann zu einer großen Schlägerei, ja, groß ist so relativ, die ist doch ziemlich zurückhaltend. Auf jeden Fall will der Boss von dieser gegnerischen Gang, ich habe mir leider die Namen der Gangs immer nicht gemerkt, ich habe sie mir auch nie notiert. Die Gang, in der Lonnie ist, ist glaube ich die 110, weil die in der 110. Straße alle irgendwie ansässig sind oder was war das? Und die anderen sind dann glaube ich die Scorpions, das weiß ich nicht genau. Wind of Change haben sie nicht gesungen. Auf jeden Fall will der Boss der gegnerischen Gang dann den Boss der One-Tens, ich nenne sie jetzt einfach One-Tens, ich glaube, das ist mir jetzt gerade so hängen geblieben. Ich habe die letzte Folge noch mal zum Abschluss gesehen. Ich glaube, dass es One-Tens war. Also er will den Boss der One-Tens niederstechen und Lonnie schmeißt sich dazwischen. Und das ist für alle in der Gang ein sehr cooler Move. Und noch mal Hallo aus dem Schnitt. Nebenbei wäre es ein cooler Move gewesen, weil es in den Notizen nicht stand, habe ich es halt nicht getan. Dieser Typ von der gegnerischen Gang, der hat tatsächlich diese Bicolor-Augen. Also der versucht, den Anführer von den One-Tenth niederzustechen. Ich denke, das wäre eine wichtige Info, dass man weiterhin weiß, wer der Bicolor-Typ ist, weil ich glaube, ich erwähne den nicht nochmal. Ja, Lonnie wird gefeiert und er muss unbedingt einen Spitznamen kriegen. Nach einem kleinen Hin und Her an Spitznamen entscheidet man sich dafür, man nennt ihn Tombstone. Und da dachte ich so, warte mal, den Namen habe ich schon mal gehört. Im Kartenspiel Marvel Champions, da gibt es nämlich Tombstone, der hat da sein eigenes Set bei Green Goblin. Da ist Tombstone auf jeden Fall der Minion, der wichtig ist. Dann kommen wir zu Folge 6. Duel with the Devil. Das Duell mit dem Teufel. Mal wieder 1:1 übersetzt. Ja, meine erste Notiz betrifft hier Lonnie. Der wird aus seinem Football-Team geschmissen. Hat er ja immer wieder aufgeschoben, hat sich ja immer mehr für die Gang entschieden und verliert auch immer mehr seine sozialen Kontakte. Also auch zu Pearl wird's langsam ein bisschen kritisch. Spider-Man wird inzwischen losgeschickt, also Norman Osborn hat da irgendwie einen Einbruchsalarm und sagt, hey, Spider-Man, kannst du mal gucken, was da so bei Oscorp los ist? Und dann geht er auch los und guckt nach. Und er trifft dort einen Einbrecher und dieser hat quasi ein Teufelskostüm an. Und ja, es ist Daredevil, der eingebrochen ist bei Oscorp. Daredevil versucht, Peter auch klarzumachen, dass Oscorp kein Friede-Freude-Eierkuchen-Verein ist und dass Norman Osborn irgendwas verbirgt. Und dass Peter vorsichtig sein soll, weil Peter ja schon immer so ein bisschen erzählt, dass er hier versucht, einen Einbrecher zu schnappen und für das Recht da ist und Daredevil sich ja auch ein bisschen für das Recht einsetzt und dann so merkt, da ist dieser Konflikt. Spider-Man, ich glaube, du weißt nicht, auf welcher Seite du stehst. Parallel warten Harry und Nico eigentlich auf Peter, die waren zu dritt verabredet, wollten einen Filmabend machen oder so, ich weiß es gar nicht mehr. Die wussten auch gar nicht so genau, was die alle miteinander anfangen sollen. Dadurch, dass Harry jetzt mit Peter befreundet ist, ist Nico dann auch ein bisschen eifersüchtig. Ja, so haben Nico und Harry erstmal ein bisschen Zeit, sich anzufreunden. Das Blöde ist, was man halt klischeehaft in vielen Filmen und Serien immer wieder sieht, so, hey, ich weiß doch jedes Geheimnis. Ach so, du weißt jedes Geheimnis, dann weißt du auch das mit Spider-Man. Ja, ups, ist mir das rausgerutscht. Und so erfährt Nico, dass Peter Spider-Man ist, glaubt es natürlich erstmal nicht. Aber als Peter dann wieder zurückkommt zu dieser Drei-Mann-Party, ja, findet Nico auf einmal das Kostüm zufällig und ja, ist dann enttäuscht und geht. Ja, und zum Abschluss der Folge 6 kriegen wir dann noch zu sehen, dass das Oberhaupt dieser gegnerischen Gang ein Kostüm bekommt. Was auch gar nicht. Also es ist mir nie aufgefallen, ich kenne Scorpion jetzt auch nicht so als Schurke. Aber hier wird sehr doll gezeigt, dass dieser Skorpionstachel und die Technik sehr stark an das erinnert, was wir von Dr. Octavius, also von Dr. Octopus kennen. Fand ich schon sehr cool, dass das alles so dicht beieinander ist. Ja, und so bekommt Scorpion dann sein Kostüm. Folge 7, Scorpion Rising oder auch der Aufstieg des Skorpions. In dieser Folge zeigt sich erstmal, dass Nico sauer ist auf Peter, dass sie ihm das nie erzählt hat, dass er ihr das nie erzählt hat, so rum. Ja, Harry steht dann auch bei Nico vorm Haus und versucht mit ihr irgendwie zu reden, für Peter einzustehen und ja, sich weiter mit ihr anzufreunden. Parallel sehen wir, dass Pearl Lonnie dann verfolgt und rausfindet, dass er in der Gang ist, geht dann auch dahin. Das Blöde ist, dass dann auch kurz darauf Scorpion die Gang angreift. Da gibt's dann einen Kampf und es ist tatsächlich so, dass Scorpion mindestens einen Typen auch wirklich aufspießt. Das wird natürlich nicht gezeigt. Die Serie ist jetzt nicht irgendwie blutig, aber es wird schon deutlich gemacht, dass da tödliche Gewalt im Spiel ist. Ja, es gibt einen Kampf Spidey gegen Scorpion und mir wird nicht wirklich klar, was die Energiequelle von Scorpions Anzug ist, aber es scheint irgendwie Strahlung oder was weiß ich auszutreten und immer wenn Scorpion sich umso mehr anstrengt, umso mehr kriegt er irgendwelche Arten von Verbrennungen oder so. Hat ja so eine Art Rüstung an, Arme und so sind frei und da sieht man halt, dass da die Haut sich verändert. Und mit Hilfe dieser Technik schafft es Scorpion dann auch, weil eigentlich hat er erstmal den Kampf verloren, sich energetisch so aufzuladen, dass er doch aus diesen Netzen von Spider-Man sich befreien kann. Peters Netze sind dummerweise auch alle, also die Netzflüssigkeit ist alle. Und ja, so schafft es Scorpion dann tatsächlich auch, Spider-Man Wunden zuzufügen. Die dachten ja, der Kampf ist beendet und somit weiß Norman Osborn auch gar nicht, dass Peter jetzt weiterkämpfen muss und bekommt nicht mit, dass Peter verletzt ist. Das dauert halt eine Weile, bis er das mitkriegt. Er scheint auch richtig versessen zu sein darauf, oh ja, jetzt kriegen wir Dr. Octavio und so. Also er ist richtig Herr hinter Otto Octavio. Irgendwann merkt er dann doch, oh, Peter hat Probleme und schickt irgendwie eine Drohne, um Peter da rauszuholen. Und die Leute, die Green Goblin kennen, denen wird diese Drohne bekannt vorkommen. Also die sieht schon wirklich so aus wie dieser komische Gleiter, auf dem Green Goblin dann immer unterwegs sein wird. Folge 8. Tangled Web. Das verworrene Netz. Ja, Peter ist verletzt, wurde bei Oscorp erstmal verbunden und verpflegt, versorgt. Ja, und irgendwie verhält sich Norman Osborn so, als wäre er doch ein bisschen enttäuscht von Peter, weil er einfach nicht bereit ist, seinen Kräften richtig Lauf zu lassen. Er könnte ja mehr bewirken, wenn er sich ein bisschen mehr anstrengen würde. Also leicht arschig kommt mir das schon so vor, aber es soll ja sicherlich auch langsam so sein, dass wir Norman Osborn nicht mehr so toll finden. Auf jeden Fall denkt Peter jetzt richtig stark über das nach, was er als Spider-Man bewirken kann und ob sich das noch lohnt. Dann wird gezeigt, wie Otto Octavio festgenommen wird. Und zwar kommt tatsächlich General Ross? Ich weiß gar nicht mehr, welchen Status er hat. Also Ross, der rote Hulk später in Brave New World. Von der Zeichnung her sieht er auch gar nicht so aus wie Harrison Ford. Er sieht noch aus wie William Hurt. Ich suche nach dem William Hurt. Ja, und als seine spezielle Eingreiftruppe das dann doch nicht hinkriegt, Doc Ock festzunehmen, also der ist ja noch nicht Doc Ock, er ist einfach nur irgend so ein Waffenhersteller, kommt Iron Man tatsächlich vorbei und hilft dann dabei, Otto Octavio festzunehmen. Ich habe noch beigeschrieben, dass ich das gut inszeniert fand. Okay. Und dann kriegen wir in Folge 8 noch mit, wie Lonnie sich aktiv für seine Gang entscheidet. Folge 9, Hero or Menace. Held oder Bedrohung? Tja, in dieser Folge kriegen wir mit, dass Norman Osborn doch eher ein unsympathischer Typ ist. Erst offenbart er vor Otto, wie schurkisch er ist, besucht ihn halt im Gefängnis, später aber auch vor seinen Forschern. Währenddessen ist Scorpion immer noch in der Stadt unterwegs und muss weiter gestoppt werden. Und Spider-Man macht sich dann wieder auf, um ihn zu stoppen. Es ergibt sich aber, dass Lonnie auf einmal auch da ist und Spider-Man hilft. Ich habe es mir gar nicht so notiert, aber meines Wissens schaffen sie es dann tatsächlich, Scorpion auch zu besiegen und ist erstmal kein Problem mehr. Nico versöhnt sich auch mit Peter und wir kriegen mit, Nico hat ein Geheimnis. Also man sieht immer, dass sie irgendwie so ein Medaillon hat und das hat sie zum Schutz vor sich gehalten. Habe ich auch so gedacht, Mist, irgendwie kommt dir das bekannt vor. Hab dann Marvel Snap nochmal aufgemacht und da gibt es sie tatsächlich als eine der Spielkarten bei Marvel Snap. Ja, Nico Minoru ist irgendwie auch eine bekannte Figur aus Marvel und ist irgendwie auf der Seite der Zauberer. Keine Ahnung, ob sie eine Schurkin ist oder ob sie zu den Guten gehört oder vielleicht irgendwo dazwischen, kann ja auch manchmal sein. Ach ja, eine Sache, die noch nebenbei wichtig ist, die habe ich mir gar nicht notiert, bei dem Angriff auf die Gang von Scorpion, also in Folge 8. Da macht sich der Anführer der Gang nämlich aus dem Staub. Ich weiß gar nicht, ob das Big Donovan war. Ich habe mir seinen Namen nicht notiert. Seitdem gucken irgendwie alle zu Lonnie auf, was natürlich jetzt, wo Scorpion besiegt ist, nochmal irgendwie wichtiger Punkt ist bei der Gang. Ja, Staffelfinale, Folge 10. If this be my destiny. Wenn das mein Schicksal ist. Hier ist jetzt wirklich, wirklich viel passiert und mein Zettel war ziemlich voll. Ich hoffe, dass ich meine Notizen noch lesen kann. Wir sind beim Praktikum bei Oscorp und Norman holt alle möglichen Praktikanten zusammen. Es waren ja mehrere, also wie gesagt, ich kannte nicht viele davon. Ich habe so zwei Figuren wiedererkannt, theoretisch wiedererkannt. Es haben verschiedene Jugendliche halt an verschiedenen Projekten gearbeitet und Norman zeigt jetzt, ihr habt alle an einer Sache gearbeitet, jeder an seinem Bereich und jetzt zeige ich euch, was ich hier geschaffen habe. Amadeus Cho, riesiger Angeber, ich habe natürlich gleich gewusst, dass wir hier einen Wurmlochgenerator bauen und hat quasi ja bei dem Design der Maschine kräftig mitgeholfen. Man kommt also in einen Raum, da ist in der Mitte so ein Blechportal und ganz viele Maschinen drumrum und jeder hat seinen Teil dazu beigetragen. Als sie es gerade anmachen wollen, öffnet sich auch gleich ein Portal und Dr. Strange kommt rein. Den haben wir doch schon mal in Folge 1 gesehen. Und der sagt dann, hallo, hier, macht das Ding nicht an, das könnte übel enden. Ihr wisst nicht, wo ihr im Weltall dann rauskommt und ihr könntet viel Böses herbringen. Und so wie ich Dr. Strange einschätze und die Zauberer, die werden gemerkt haben, dass wenn diese Maschine angeht, das geht schief. Geh schnell hin und halt die auf, damit da nichts Schlimmeres passiert. Natürlich interessiert es Osborn nicht und er holt dann auch gleich seine Wachen, die mit Schallwaffen auf ihn losgehen. Ich habe gerade erst Stranger Things Staffel 5 beendet. Da gibt es ja auch diese Lautsprecher, die auf Elfie dann losgelassen werden und alle anderen empfindlichen Kinder, die diese Fähigkeiten haben. Und ja, Dr. Strange ist dann handlungsunfähig und Norman sorgt dann dafür, dass die Maschine gestartet wird. Ein Wurmloch öffnet sich und man hat einen direkten Durchgang in irgendeine Welt, irgendwo anders in unserer Milchstraße oder weit davon entfernt, ich weiß es gar nicht. Man hat sich irgendeinen ruhigen Fleck ausgesucht. Ich dachte nur so, hey Mann, da ist das offene All direkt vor uns. Wieso wird nicht die ganze Luft aus dem Raum gesaugt? Aber das blenden wir jetzt erstmal aus. Natürlich passiert etwas und es verdunkelt sich in diesem Portal und es tritt auf einmal ein Symbiont hinaus, den wir auch schon in Folge 1 gesehen hatten. Der hat auch so einen Fellpuschel im Nacken, erinnert eigentlich so ein bisschen an Kraven. Ich weiß nicht, ob das ein Kraven-Symbiont ist. Irgendwann waren in den Comics wahrscheinlich schon mal alle Helden und Schurken venomized. Ja, auf jeden Fall bricht dann das Chaos los. Dr. Strange versucht, das Vieh aufzuhalten. Peter zieht sich auch schnell um in sein Spider-Man-Kostüm und versucht zu helfen. Und die beiden machen dann eine Arbeitsteilung. Die Maschine ist ein wenig zerstört worden bei dem Kampf. Peter versucht, sie zu reparieren. Alle anderen sind jetzt schon weggelaufen inzwischen. Und ja, Dr. Strange versucht, den Symbionten so lange irgendwie aufzuhalten, sich mit ihm zu beschäftigen, bis er zurückgeschickt werden kann. Nebenbei wieder ein Punkt, den habe ich nicht notiert. Der ist total wichtig. Und ich habe das auch mir gedacht, als ich die Szene gesehen habe. Es ist auf jeden Fall, nachdem Peter geheilt wurde in Folge 8 bei Oscorp, da hat man natürlich auch Blut bei Peter abgenommen. Und dieses Blut, da hat man wohl Sachen rausgezogen und bearbeitet, wo man sich gesagt hat, hey, das könnten wir doch jetzt mal einer Spinne spritzen. Das wurde auch gezeigt. Wahrscheinlich in Folge 9, würde mich nicht wundern. Und während des Kampfes wird auch diese Spinne befreit. Und diese Spinne ist natürlich so schwarz-bläulich. Und während Dr. Strange dann unterwegs ist und versucht, diesen Symbionten zu beschäftigen beziehungsweise aufzuhalten, dass er ihn wieder zurückschicken kann ins Weltall, ja, öffnet sich natürlich dann auch ein Portal, das Strange öffnet. Er ist auf einmal an der Schule und sagt sich, wieso bin ich hier? Und Scheibenhonig, hier sollte ich nicht sein. Das ist doch das, wovon die gesprochen haben. Trifft dann da auch auf Peter Parker und die Spinne sagt sich natürlich auch, hey, das ist ja eine Zeitreise, da gehe ich mal mit. Ich muss doch den Typen beißen, das ist doch schon in der Vergangenheit passiert. Da mache ich mit. Da sehen wir dann also die Ereignisse aus der ersten Folge, ist also das, was in der 10. Folge passiert. Nebenbei versucht Peter dann da alles heil zu machen, schafft es die Maschine wieder in Gang zu bringen und die Symbionten werden wieder rausgeschmissen aus dem Oscorp-Labor. Als das Portal geschlossen wird, kommt aber nochmal so ein kleiner Blubschtropfen da durch von diesem Venom-Zeug-Symbionten-Gedöns. Ja, das Unheil ist erstmal abgewendet und jetzt sitzen Nico, Harry und Peter zusammen und überlegen, wie es denn weitergeht. Ob er noch ein Praktikum bei Oscorp machen will, weiß Peter nicht. Harry sagt, Norman würde sich freuen, wenn er es machen würde. Aber es wäre natürlich verständlich, wenn er es nicht mehr möchte. Und ja, Harry sagt dann so, ach Mann, wenn ich die Möglichkeit hätte, dann würde ich euch einfach arbeiten lassen. Ich würde mich da gar nicht einmischen. Macht doch einfach euren Forschungskram. Und da sagt Nico, hey, warum denn nicht? Macht das doch so. Und Harry hat die Mittel und macht jetzt einfach sein eigenes wissenschaftliches Praktikumsgedöns auf. Einfach, weil er Geld hat. Ja, und somit schickt Harry an sämtliche Wissenschaftler, also an alle klugen Jugendlichen, es sind mehr als die Leute, die bei Oscorp im Labor gearbeitet haben. Ich habe mir die Namen angeguckt, ich habe da nicht wirklich was wiedererkannt. Außer die, die man schon kannte. Und lädt die jetzt dazu ein, ihre Forschungsarbeit bei ihm machen zu können. Und die werden da auch nicht gestört, man greift nicht ein. Man zeigt zum Beispiel den Amadeus Cho, der das zum Beispiel ablehnt. Der sitzt schon in einem Oscorp-Büro in seinem eigenen Penthouse oder so. Ja, wir sind ja quasi schon im Epilog, während die das da so besprechen. Und da haben wir dann ganz viele Szenenwechsel. Also Amadeus Cho habe ich ja schon erzählt. Dann gibt es ja diese komische Jean, die auch Teil des Praktikantenteams war. Ich weiß jetzt gar nicht, was ihre Hauptaufgabe da war. Auf jeden Fall zeigt man, dass sie auf einmal mit Daredevil redet und dass sie selber ja auch ein Superheldenkostüm trägt. Und ich habe mir natürlich nicht notiert. Finesse war ihr Name, glaube ich. Sagt mir gar nichts. Sie soll die Tochter von Taskmaster sein. So habe ich das auf jeden Fall mal kurz ergoogelt, weil ich von ihr noch nie was gehört hatte. Und sie war für Daredevil da eingeschleust, damit sie gucken kann, was Norman Osborn für schräge Sachen treibt. Und da hat Daredevil dann gesagt, hey, wenn du willst, kannst du dann ja bei Harry auch mal gucken, wie es da so läuft. Und ich denke mal, das wird sie tun. Dann wird uns Lonnie gezeigt, wie er mit seiner Mutter telefoniert. Und hey, ja, ich mache auch bei diesem Praktikum mit, das klingt ganz toll. Und das sieht ja auf den Papieren ganz toll aus, wenn ich mich dann für ein College bewerbe und so. Dann legt er auf, setzt sich zu seiner Gang ins Auto, schmeißt auch seine Footballjacke weg. Also Football ist ihm gar nicht mehr wichtig und gibt sich wahrscheinlich ganz seiner Gang hin. Und man sieht auch schon so, seine Hände verfärben sich. Also diese Karten, die ich von Tombstone bis jetzt gesehen habe, da ist er ja voll der blasse Typ. Und hier wird er als Afroamerikaner dargestellt. Der hat jetzt so graue Fingerspitzen. Also man hat auch gesehen, wie er einfach einen Ziegelstein zerquetscht, während er mit seiner Mutter telefoniert. Also er hat sich definitiv verändert. Das ist übrigens, habe ich auch nicht erwähnt, super von mir. Beim Kampf gegen Scorpion, wo Spider-Man und er gemeinsam gegen Scorpion gekämpft haben, hat Lonnie ein Gas abbekommen. Das wäre nochmal ultra wichtig. Und dieses Gas hat ihn auf jeden Fall verändert. Deswegen konnte Lonnie Spider-Man auch so gut helfen. Ja, da wird nochmal Nico gezeigt, wie sie mit ihrem komischen Stein, den sie zum Schutz vor sich gehalten hat, also ihr Amulett, was sie um den Hals trägt, das legt sie auf den Fußboden, führt ein Ritual durch, dann passiert da Magiescheiß und sie sagt, hallo Mutter, schön dich zu sehen. Also die Mutter scheint in dem Stein zu wohnen, erinnert mich jetzt irgendwie so ein bisschen an Raven und Trigon, während Raven sich nicht freut, Trigon wiederzusehen. Das ist dann DC-Magiescheiß. Ja, und zu allerletzt sehen wir Tante May, wie sie ins Gefängnis geht, jemanden besucht, so einen Typen. Und also Onkel Ben war natürlich auch schon hier und da Thema, dass er tot ist und dass Peter froh ist, dass er Tante May hat. Und also die beiden sind froh, dass sie sich haben. Aber jetzt sitzt sie da vor einem Mann und ist mit ihm sehr vertraut. Und man fragt sich, was ist das jetzt für ein Dude? Und der Mann fragt dann Tante May, hey, wie geht es denn meinem Sohn? Also wird er der Vater von Peter sein. Ich habe da auch keine Ahnung, was es für Stories um seine Eltern gibt. Ich glaube, das wurde bei Amazing Spider-Man mal so ein bisschen behandelt. Ich weiß aber gar nicht, ob man da in die Tiefe gegangen ist. Ich habe das schon wieder vergessen. Ja, dann ist Spider-Man am Ende noch ein bisschen dabei, quatscht ein bisschen mit Dr. Strange, führen da so ein tiefgreifendes Gespräch, das auch ganz nett war. Im Hintergrund sieht man den Watcher tatsächlich am Himmel. Also es ist auch eine What-If-Story, logischerweise. Ja, und Spider-Man verabschiedet sich dann mit einer quasi aufmunternden Rede zu sich selber, dass er Spider-Man ist. Und damit werden wir aus der Serie verabschiedet. Boah, das war jetzt erstmal wieder richtig, richtig viel. Aber wir sind fertig. Ja, Fazit, Highlights und Lowlights. Also ich kann da gar nicht so wirklich was aufgreifen, was für mich Highlight oder Lowlight ist. Ich fand das alles im Großen und Ganzen gar nicht so schlecht. Ich hatte mir hier und da schon mal eine Kritik angehört in anderen Podcasts und irgendjemand war wenig unterwältigt von der Spider-Man-Serie, fand die Handlung an sich auch soweit nicht schlecht, aber ihn haben so Kleinigkeiten genervt, wie dass New York zum Beispiel ziemlich leer aussah. Also man hat Publikum nur da gesehen, wo es wahrscheinlich genützt hat und da, wo sonst aber trotzdem auch viel Publikum da ist, hat man es weggelassen, weil es eventuell gestört hätte oder so. Ich weiß es ja nicht, was die Beweggründe dafür sind. Mir ist es halt nicht aufgefallen, ich habe mich voll auf die Figuren konzentriert. Und von dem her kann ich dazu gar nicht so viel sagen. Also für mich war es dann eher so Lowlight-technisch, dass hier und da so ein bisschen die Dynamik in einigen Szenen fehlte, wo eine Dynamik normalerweise da gewesen wäre. Da die Serie aber ab 6 ist, also gerade bei dieser Schlägerei, wo Lonnie sich dann da zwischen die beiden Bosse geschmissen hat, um seinen eigenen zu retten, da wäre eigentlich viel mehr passiert und die hätten nicht erst sich stundenlang unterhalten, bevor sie aufeinander losgehen und Lonnie hätte da nicht erstmal gefühlt 2-3 Stunden rumstehen können, ohne irgendwas zu tun, bevor er sich zwischen die beiden Bosse schmeißt. Sind dann eher so Timing- und Pacing-Probleme, die ich da sehe. Und auf der anderen Seite haben wir einen Skorpion, der einen aus der Gang niedersticht mit seinem Skorpionstachel. Und dann habe ich noch mal gerade geguckt, die Serie ist ab 6, also auch diese Folge ist ab 6. Das ist schon krass, dass man 6-Jährigen zeigt, hier werden auch mal Leute abgestochen, Junge. Aber wie gesagt, natürlich alles vollkommen unblutig. Man sieht auch nicht wirklich, wie der Stachel in jemanden eindringt. Aber für jemanden, der solche Szenarien kennt, der hat natürlich im Kopfkino, der ging durch. Peter wird jetzt zum Glück auch nicht einfach so aufgespießt. Er wird, glaube ich, an der Schulter getroffen. Das war jetzt auch nicht so krass an Verletzungen. Aber konsequent auf jeden Fall schon mal gut in der Hinsicht. Aber halt ab 6? Naja. Also es fehlt mir irgendwie ein bisschen an Dynamik und Pacing. Dafür finde ich, dass man charakterlich hier eine Menge aufzeigt. Es ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Mann, das sind alles Sachen, die haben wir 1000-mal gesehen. Aber sie sind trotzdem schön erzählt und sie haben mir Spaß gemacht und ich war voll drinne. Ich mochte die Charaktere und für mich ist das einfach ein gutes Ergebnis. Also zensurentechnisch sind wir da bei einer 2. Da ich diese paar Probleme, die ich mit der Serie habe, aber auch nicht ausblenden kann, würde ich einfach mal eine 2- nehmen. Und ich finde, eine 2- fühlt sich hier bei dieser ersten Staffel von Der freundliche Spider-Man aus der Nachbarschaft ziemlich gut an. So, dann was habt ihr denn darüber zu sagen? Schreibt's in die Kommentare, am liebsten natürlich im Discord unter dieser Folge, die ich da gepostet habe. Gebt mir eure Zensuren. Ihr dürft das natürlich auch bei Spotify machen und ich wiederhole, wenn ihr mich auf dieser gefunden habt, ich kann bei dieser die Kommentare im Moment noch nicht lesen, wenn es welche gibt. Ihr findet meine E-Mail-Adresse, wenn ihr mir lieber direkt schreiben wollt, weil ihr keine anderen Netzwerke habt. Dann gucken wir noch mal auf den Fahrplan. Ich will jetzt auch gar nicht so groß meckern, dass ich hier schon wieder alleine sitze. Ich habe mich inzwischen gut dran gewöhnt und ich kann damit gut leben. Das nächste wäre Captain America Brave New World. Da habe ich theoretisch tatsächlich jemanden, also ich sage jetzt einfach mal Camo Green. Bei Camo Green bin ich schon ständig immer am Schreiben. Und jetzt bei Spidey hat es halt nicht geschafft, weil er es nicht geguckt hat und weil er auch sonst nicht so der große Spidey-Experte ist. Sonst hätten wir fast eine Aufnahme zusammen machen können. Captain America hat aber gesehen, also hoffe ich mal, dass es vielleicht klappt, dass wir Captain America zusammen aufnehmen. Wenn noch jemand anderes Lust hat, ihr seid mehr oder weniger alle eingeladen, nur nicht alle auf einmal. Es soll ja ein Community-Podcast sein. Danach würde auf jeden Fall Daredevil Born Again kommen. Und hier ist jetzt wirklich so ein Ding, wo ich mir denke, das kann ich so nicht machen. Wir müssen, bevor wir über Born Again sprechen, über das Netflix-Universum sprechen. Also über die Defenders-Serien, die es damals gab. Und da kann ich nicht alleine drüber reden. Ich brauche mindestens einen Partner oder Partnerin, sagen wir mal lieber. Das heißt, spätestens die Folge nach Captain America muss eine Community-Folge sein. Und wenn niemand von euch wirklich mitmachen mag, dann suche ich mir jemanden von außerhalb, der mit mir über diese Netflix-Serien spricht. Da muss ich auch mal gucken. Ich habe keine Ahnung, wen ich da fragen kann. Ich würde mich nicht trauen, irgendwelche Leute zu fragen, die ein bisschen bekannter in der Podcast-Szene sind. Ich würde eher im Kleinen gucken. Vielleicht erstmal in meinem Freundeskreis, ob es da jemanden gibt, der so ziemlich alles gesehen hat. Oder im erweiterten Bekanntenkreis. So ein paar Leute kenne ich ja dann auch. Aber erstmal ihr. Also wenn da 1-2 Leute von euch sind, die Bock haben, über die Netflix-Serien zu sprechen. Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage, Punisher und natürlich finally die Defenders. ich würde mich freuen. Aber jetzt als nächstes erstmal den 4. Captain America-Film Brave New World. Jetzt muss ich mich erstmal wieder um mein eigenes Projekt kümmern. Wird also wieder ein bisschen dauern, bis wir darüber sprechen. Aber ich freue mich schon drauf. Und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.